Hallo zusammen, willkommen zurück zur Relay Bitcoin Session. Oder nein, heißt er mir jetzt Relay Bitcoin Podcast? Ich muss mir dann noch, das noch angewöhnen. Der Raphael, der hier bei mir ist, ist ja ein Teammitglied vom Marketing-Team bei Relay und er hat eben auch viel zu tun mit dem Podcast und versucht das mit mir zusammen noch etwas populärer zu machen und immer etwas besser zu machen. Und eins seiner Projekte war eigentlich das Rebranding eben von Relay Bitcoin Sessions, warum auch immer wir das damals Sessions genannt haben. Und er möchte das jetzt eben Relay Bitcoin Podcast nennen, was, glaube ich, SEO-technisch auch viel mehr Sinn macht. Aber jetzt genug von meinem Gequassel. Raphael, schön bist du hier. Kannst du dich vielleicht kurz vorstellen und dann legen wir los.
Ja, hi Julian, danke fürs Intro. Ja, ich bin bei Relay zuständig für Content, also E-Mail, alles mögliche, Blog, eben wie du gesagt hast, Podcast. Ich war davor lange Zeit als Tech-Journalist tätig, habe auch 4 Jahre lang bei einer größeren europäischen Kryptobörse gearbeitet, bei Bitpanda, und bin seit circa einem halben Jahr jetzt bei euch dabei. Schreibe aber schon seit Anfang 2022 den wöchentlichen Newsletter und habe jetzt vor circa einem Monat mein erstes Buch zum Thema Bitcoin veröffentlicht.
Ja, ich wollte gerade sagen, es fühlt sich schon viel, viel länger an. Also ich glaube, mit Imo, unserem Marketingchef, der ja vorher auch bei Bitpanda war und vor etwas mehr als einem Jahr zu uns gestoßen ist, seit daher sind wir eigentlich auch schon hier und da in Kontakt gewesen. Und eben dann auch mit Imo hast du hier und da schon mal etwas Schreibarbeiten für uns gemacht. Und jetzt sind wir mega froh, bist du seit einem halben Jahr Fulltime bei uns. Du bist da auch eben auf Twitter und so weiter. Schon vorher warst du ziemlich aktiv als eben Bitcoin-Proponent. Und ich glaube, es war wahrscheinlich auch eine Idee von dir, von einem Crypto-Exchange eben wirklich zu einem Bitcoin-Only-Broker zu wechseln, weil das wahrscheinlich auch deine Überzeugung ist, kann ich mir vorstellen. Und heute bist du ja jetzt in diesem Podcast nicht nur, um über deine Arbeit bei Relay zu sprechen, sondern vor allem eben auch über dein Buch. Du machst jetzt so etwas Podcast-Roadshow und PR-Roadshow für dein Buch. Lass uns doch kurz wissen, was das Buch genau behandelt, was der Titel ist, was der Inhalt ist und was die Motive waren auch für dieses Buch.
Ja, das Buch heißt Bitcoin 100 Seiten und genau das ist es auch. Also auf 100 Seiten erkläre ich Bitcoin für Einsteiger, für Leute, die sich mit dem Thema noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Aber es ist auch, glaube ich, ganz spannend für Bitcoiner wie du und ich, die schon einiges vom Thema wissen, um sich eben mal dieses komplette Bild zu verschaffen von der Geschichte zu Bitcoin, was gerade abgeht und auch wo es hingehen könnte in Zukunft. Und das ist, glaube ich, auch ganz, ganz spannend, dieser Ansatz von mir im Buch, dass es ein wenig die Szene beschreibt und auch was die Kritiker zu Bitcoin zu sagen haben und was die Fans zu sagen haben. Weil wenn du Artikel zu Bitcoin liest, ist es ja entweder total positiv oder total negativ. Und dieses Spannungsfeld wollte ich mir anschauen und das hat mich interessiert.
Also es ist einerseits für Neulinge, die eben sich vielleicht schon lange irgendwie für Bitcoin interessieren oder schon mal darüber gehört haben, aber noch nie einen Deep Dive gemacht haben, das noch nicht wirklich verstanden haben. Für die ist es gut, aber dann auch eben für die Bitcoiner, die vielleicht Freunde haben oder Familie in ihrem Umkreis, das jemandem zu schenken, der eben den Einstieg sucht und sogar für Bitcoiner selbst, für sich das zu lesen, vielleicht auch um ein paar Ideen zu kriegen, wie man dieses Thema einfach vermitteln kann an andere Leute.
Genau, genau. Und ja, also wirklich so die ganz Basic-Fragen, also wie funktioniert Bitcoin, was ist eine Bitcoin-Transaktion, wie viel Energie verbraucht Bitcoin wirklich? Und da geht es im Buch auch viel darum, was jetzt wirklich Sache ist zwischen diesen Bitcoin is boiling the oceans und Bitcoin wird die grüne Energierevolution anleiten quasi. Und das war auch mein Hintergrund zum Buch. Also ich wollte irgendwie so, was sagt man jetzt den Neulingen? Also weil du weißt es ja auch ganz genauso wie ich, wenn du in den Medien oft drüber liest, ist es sehr negativ oder auch sehr positiv. Und genau diese beiden Perspektiven oder was ist jetzt die mittlere Perspektive von dem? Wie ist die realistische Perspektive auf Bitcoin? Was kann Bitcoin wirklich in Zukunft bringen? Und generell, ich glaube, Bitcoin ist noch ein sehr junges Projekt, es ist jetzt 12, 13 Jahre alt und oft wird ja gesagt, ja, Bitcoin, dieses digitale Bargeldversprechen, das es hatte, hat es nicht eingehalten. Muss man aber immer meiner Meinung nach sehen, es ist ein Open Source Grassroots Projekt eigentlich, das Leute von sich aus verwenden, weil sie es für das bessere Geld halten. Und da kann man jetzt nicht sagen, nach 13 Jahren, es ist gescheitert, weil es nur ein Land aktuell als Währung eingeführt hat. Und das ist eben auch so eine so ein Thema im Buch, wie ordnet man Bitcoin ein nach nur 13 Jahren? Und es steht ja erst am Anfang.
Also viele Fragen, die ich kriege oder die wahrscheinlich viele Bitcoiner kriegen, die mit Newcomers da, über dieses Thema sprechen, wenn man die so clustern würde, kann uns eigentlich so in zwei Themen meiner Meinung nach clustern. Einerseits ist so was ist denn überhaupt der Wert von Bitcoin? Und was ist Bitcoin überhaupt? Also eben, da, wie du gesagt hast, es ist ein Open Source finanzielles Netzwerk. Es könnte eine Währung sein, es könnte ein Wertspeicher, also ein Store of Value sein, es könnte wie digitales Gold, es könnte aber auch ein Zahlungsmittel oder Zahlungsnetzwerk sein, jetzt mit Lightning. Es kann eben ganz viel sein, aber die übergeordnete Frage ist ja, hat es überhaupt einen Wert oder was ist überhaupt der Wert? Und dann andererseits eben viele Kritiker, ja, okay, aber auch wenn es Wert hätte, warum verbrennt es denn so viel Energie eben? Oder warum wird es denn auch von Kriminellen genutzt und so weiter und so fort? Also einerseits, was ist überhaupt der Wert? Das müssen Leute verstehen. Und dann andererseits eben diese Kritiken, auch diese Mythen irgendwie aus dem Weg räumen. Wie schaffst du das mit diesem Buch? Hast du da einige, also was sind so die Hauptthemen vielleicht in diesen zwei Clustern, die du behandelst im Buch? Und wie können Leute ganz einfach eben, wenn sie das Buch gelesen haben, vielleicht den Leuten eine Antwort geben auf diese Fragen?
Also zum Bezug auf Wert, es ist einfach das Wert, was Menschen bereit sind, dafür zu zahlen. Und in der jetzigen Phase, wo wir uns jetzt befinden, ist es einfach ein Spekulationsobjekt. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar, in unseren Breiten zumindest. In anderen Regionen der Welt ist es, wenn du nach Venezuela schaust, in die Türkei schaust, nach Nigeria schaust, wo das Vertrauen in den Staat sehr gering ist, wo die Menschen quasi in Bitcoin flüchten, weil sie keine Alternative haben, zum ihren Wert abzuspeichern. Da ist es natürlich was ganz was anderes. Und das ist auch so eine Perspektive, glaube ich, die teilweise in Europa ein wenig fehlt, dass man nicht ganz versteht, okay, Bitcoin kann viel mehr sein als nur so ein Spekulationsobjekt, das rauf und runter geht. Und dann steht in den Medien wieder, okay, 20% runter gestern und 20% drauf heute. Aber wie gesagt, das ist in unseren Breiten definitiv eher ein Spekulationsobjekt. Was aber auch, glaube ich, daran liegt, dass es noch so jung ist und noch nicht ganz klar ist, eben wie du gesagt hast, ist es jetzt ein Bezahlnetzwerk, ist es ein Store of Value Asset, ist es eine Art Geld? Also das ist noch nicht ganz klar, glaube ich, in der Phase. Oder kann auch mehr auf Bitcoin entstehen? Also ich glaube, das ist ja auch ein ganz spannendes Thema, so dieses Internet des Geldes, was kann man drauf bauen? Das passiert aktuell eher auf anderen Blockchains unter Anführungszeichen, aber ich glaube, da gibt es auch genug Ideen und Möglichkeiten, wie man das auf Bitcoin bauen könnte. Und Bitcoin ist eben auch, und das ist auch sehr, sehr wichtig im Buch und das arbeite ich auch sehr, sehr detailliert heraus, Bitcoin ist einfach anders als andere Kryptowährungen. Und das ist ja bei uns so eine Art Meme, also wir posten öfters, Bitcoin ist nur Krypto und so, und das ist dann ein lustiges Meme im Bitcoin-Space. Aber wenn man sich die anderen Kryptowährungen anschaut, dann merkt man eben ganz klar, okay, Bitcoin hat keinen CEO, Bitcoin hat kein Hauptquartier, Bitcoin ist kein Unternehmen wie die anderen Kryptowährungen oder zumindest 99,9%. Und das ist eben das der grundlegende Unterschied. Und egal, wie man jetzt zu Bitcoin steht, ob man es jetzt super oder nicht so super findet, muss man einfach sich eingestehen, okay, das ist ein Ding, das gibt's, das wird auch keiner abschalten können. Also man hat auch gesehen, wenn China zum Beispiel Mining verbietet, passiert erstens im Untergrund immer noch Mining und zweitens gehen die Miner einfach in ein anderes Land. Also das ist auch ein Faktor, glaube ich, der Bitcoin als Asset für nicht nur kleinere Investoren wie uns, sondern auch so große Investmentfirmen und Family Offices und was es da alles gibt, super spannend macht, weil es einfach diese Resilienz hat und nicht der CEO einfach irgendwie verschwinden kann und die den Code irgendwie abdrehen kann oder umändern kann, dass da jetzt das Geld weg ist. Das ist super spannend.
Ja, es ist ein Open Source dezentrales Netzwerk, das so von krypto-anarchischen Bewegungen eigentlich und libertären Bewegungen hervorgebracht wurde. Eigentlich sehr ähnlich wie das Internet, oder? Aber damals konnte man halt mit dem Internet auch nicht viel anfangen und vor allem konnte man das Internet nicht besitzen. Investoren konnten dann Anteile kaufen von Firmen, die auf dem Internet aufbauten, aber am Protokoll selbst konnten sie sich ja nicht beteiligen. Und das ist jetzt eben genau anders mit Bitcoin. Und es ist immer wieder spannend, wenn du so Dokumentationen zum Beispiel schaust, irgendwie von den Anfang oder Mitte 90er Jahren, was da so alles aufgekommen ist. Oder sogar letztens habe ich die Dokumentation auf Netflix über Spotify geschaut. Das war sogar Anfang 2000er Jahre, glaube ich, war. Das Internet war immer noch nicht so ganz ausgebreitet und man wusste zum Beispiel immer noch nicht, ja, welche Use Cases wird das Internet denn genau hervorbringen, und zum Beispiel eben Musik streamen übers Internet war, das war Anfang 2000er Jahre noch gar nicht so ein Riesending, oder? Und so Sachen wie Spotify und Netflix und so, das waren halt so Streaming-Dienste, die heute Milliarden wert sind, das war da noch nicht ein Thema, also es war auch ein Open-Source-Protokoll, dem man irgendwie Wert zugesprochen hat, aber man wusste noch nicht genau, in welche Branches, in welche Industrien sich das alles reinbewegt.
Hey, hier ist Anna von Relay. Ich möchte euch kurz über unsere App erzählen und warum sie der beste Ort ist, um in Europa Bitcoin zu kaufen. Relay ist einsteigerfreundlich. Du lädst die App für Android oder iOS herunter und kannst innerhalb von einer Minute Bitcoin kaufen oder verkaufen. Unsere App kommt mit einer Bitcoin Wallet, was bedeutet, dass du deine eigenen Private Keys besitzt und somit deine Bitcoin wirklich dir gehören. Wir bieten außerdem sofortige Zahlungsoptionen, darunter Visa, Mastercard und Apple Pay. Relay wird von über 40.000 Bitcoin-Investoren in ganz Europa genutzt. Klicke auf den Link in der Beschreibung oder gehe auf relay.app, um jetzt loszulegen.
Wo glaubst du denn, was glaubst du, sind wirklich die Anwendungsfälle oder wofür wird Bitcoin vor allem benutzt oder als was wird Bitcoin vor allem gesehen werden, vielleicht in 10 oder sogar 20 Jahren?
Also ich glaube, wenn man sich die Entwicklung von Bitcoin anschaut, dass auch die kleineren Wallets immer mehr werden und immer mehr Menschen quasi Bitcoin besitzen, dann sieht man ja schon, dass es sich als Emerging-Technologie eben auf einen ähnlichen Pfad befindet wie das Internet selbst, wie du sagst. Und ja, ich glaube, es erfüllt dieses Grundversprechen, das es vom Anfang an hatte, dass es so etwas wie digitales Gold ist, erfüllt es schon heute. Das unterscheidet es auch wiederum von anderen Kryptowährungen, die eine Roadmap haben und irgendwelche Updates 2024, 2025 planen. Das ist aber bei Bitcoin nicht der Fall. Es gibt immer wieder Updates, aber das Grundversprechen, dass du Wert speichern kannst und dass es auf einem dezentralen weltweiten Netzwerk läuft und das nicht abgeschaltet oder gehackt oder umgeändert werden kann, das erfüllt es schon heute. Aber ich glaube, in zehn Jahren im Laufe der Zeit, wenn es sich so entwickelt, wie die Annahme ist oder wie wir eben annehmen, dann kann es durchaus möglich sein, denke ich, dass es sich so als sekundärer Finanzmarkt entwickelt. Also dass wirklich nicht nur alltägliche Zahlungen, weil es eben der Bäcker um die Ecke akzeptiert und sagt, Bitcoin ist cool und ich akzeptiere es jetzt, wenn du mit Bitcoin zahlen willst, mit deinem Lightning Wallet. Aber es könnte theoretisch auch sein, dass sich mehr auf Bitcoin abspielt, also dass es wirklich so eine Plattform wird wie das Internet selber, wo Applikationen drauflaufen, wo, Payment Rails von größeren Unternehmen wirklich drauflaufen, wo du als Kunde oder als User gar nicht mehr checkst, ich bin jetzt bei Bitcoin drinnen, weil es ist ja heute auch so, niemand versteht, wie eine E-Mail funktioniert und alle schicken E-Mails. Niemand versteht, wie eine WhatsApp-Nachricht under the hood quasi funktioniert, trotzdem benutzt jeder WhatsApp. Also ich glaube, so in die Richtung geht's. Und wenn wir uns das heute anschauen, wie eine Bitcoin-Transaktion funktioniert, dann musst du immer noch ein wenig technikaffin sein. Du kannst immer noch irgendwie einen Fehler machen und dann ist die Transaktion weg und so. Und ich glaube, das wird sich auch ändern in den kommenden Jahren, dass eben diese technische Aspekt von Bitcoin viel, viel weiter in den Hintergrund tritt und dass es viel näher an die Usability der regulären Leute herankommt, dass eben du gar nicht mehr checkst, du interagierst jetzt mit dem Bitcoin-Netzwerk oder du benutzt jetzt irgendeine Applikation, die mit Bitcoin in Verbindung steht und trotzdem rennt im Hintergrund irgendwie Bitcoin mit. Also das kann man sich, glaube ich, wie du gesagt hast, Spotify, das ist so wie Mitte der 90er YouTube-Livestreams und Spotify-Livestreams vorhersagen, das ist unmöglich. Also damals hatten wir noch, keine Ahnung, MP3 mit 3 Megabit, das 25 Minuten zum Downloaden gedauert hat. Und jetzt hast du Full HD 4K Livestreams rund um den Erdball, rund um die Uhr. Also das kann man sich, glaube ich, ähnlich wie es mit den 90er der Fall war, heute noch nicht wirklich so hundertprozentig vorstellen.
Das ist unglaublich, ja, aber die Möglichkeiten sind zumindest endlos, eben wenn man sich überlegt, dass irgendwann mal eben auch oder jetzt theoretisch schon, also die ersten Ansätze passieren ja da schon mit der Multiskalierung, also Multi-Layer-Skalierung eben mit Protokollen, Zusatzprotokollen wie Lightning oder Liquid, die auch dann eben Mikrotransaktionen, Stablecoins, Tokenization von Real-World-Assets und so weiter alles schon möglich machen, eben auf einer dezentralen Finanzbasis wie Bitcoin und Anwendungen wie Strike, wo man bereits heute schon eben eigentlich quasi Stablecoins oder einfach wirklich Fiat-Währungen auch, aber natürlich auch Bitcoin 24/7 instant for free rund um die Welt schicken kann. Und wenn man es noch gut verpackt, eben, dass man nicht mehr, wie du vorhin gesagt hast, direkt mit dem Protokoll interagieren muss und dass eine Person dann, wenn sie jemandem Geld schicken will, zum Beispiel nicht mehr eine Adresse eingeben muss und dann Fehler machen kann, sondern das ist einfach ein Telefonkontakt und daran arbeiten wir auch bei Relay, dass du einfach Bitcoin oder eben auch übers Lightning-Netzwerk ein paar Sats, dass ich dir einfach die schicken kann mit dem Phone, Kontakt, Raphael, schön, ich schicke dir 10 Bucks und die hörst du dann instantly, ohne dass ich überhaupt einen Fehler machen kann, weil halt die Komplexität ist dann einfach vor einer benutzerfreundlichen User Interface versteckt quasi. Und ich glaube schon, da geht es definitiv auch hin. Sehr, sehr viele Möglichkeiten. Und jetzt gibt es eben auch noch viele Kritiker, oder? Also, was sind jetzt so die Hauptkritikpunkte, die du im Buch behandelst? Und was sind vielleicht so kurze, knackige Antworten, die Leute geben können bei einem Familienessen zum Beispiel, wenn sie diese Kritiken hören?
Ja, gute Frage. Also ich glaube, Kritik an Bitcoin gibt es aus verschiedenen Richtungen. Hauptsächlich denke ich aktuell zum Thema Energieverbrauch. Also bei dem Thema, das ist ja nicht von der wegzuwischen quasi. Man kann ja nicht sagen, ja, Bitcoin verbraucht keine Energie, weil es ist ja eigentlich eine gute Sache, dass Bitcoin viel Energie verbraucht. Das sichert ja das Netzwerk ab. Und ich glaube, man muss das eben in Relation setzen. Also der Energieverbrauch von Bitcoin ist in etwa auf dem Level von Wäsche trocknen in Amerika, also in Nordamerika, in den USA. Und in den Medien ist meistens die Rede davon, ja, Bitcoin verbraucht so viel Strom wie Argentinien oder wie Österreich, oder das wird dann in diese Relationen versetzt, was auch nur die halbe Wahrheit ist, weil der Energiemix von einem Land ist immer unterschiedlich. Und wir wissen, dass Bitcoin mehr als die Hälfte erneuerbare Energien benutzt, zum Beispiel im Energiemix beim Minen. Und man muss natürlich auch jetzt sehen, okay, was ist die Alternative? Soll ich jetzt zum Beispiel Gold kaufen als Store of Value Asset, wo nicht alles mit Elektrizität betrieben werden kann, wo es nicht theoretisch 100% Grünenergie geben kann, wo Chemikalien in den Boden gepumpt werden? Also ich will jetzt Gold nicht schlecht machen, aber das ist eben die Alternative. Und ja, man sieht ja auch, dass Bitcoin Mining erstmals grüner wird und einfach im Energiemix erneuerbare Energien mehr verwendet. Und andererseits es eben auch Ideen gibt, wie zum Beispiel Methangas, das beim Fracking sowieso austritt, das nicht irgendwie abgeleitet werden kann, weil dort keine Pipelines sind. Und jetzt Ölfirmen und ähnliche Energiekonzerne schon anfangen mit Bitcoin Mining. Also, dass es eben auch verwendet werden kann, um Energie, die sowieso gestrandet ist, quasi weiterverwenden kann. Und ja, der Energieverbrauch ist immer so ein emotionales Thema, ist natürlich jetzt auch unter dem Kontext der globalen Energiekrise natürlich noch emotionaler geworden. Aber generell muss man sagen, Bitcoin ist einfach ein Ding, das nicht mehr weggehen wird, das zunehmend auch von größeren Energiekonzernen verwendet wird, das einfach auch verwendet werden kann, um Kraftwerke monetarisieren zu können, quasi, um auch erneuerbare Energien monetarisieren zu können. Und da ist immer, diese Nuancen kommen meistens nicht wirklich zum Tragen in der Berichterstattung. Also da gibt es dann Leute, die sagen, ja, aber das ist sowieso alles sinnlos und ich finde Bitcoin sowieso nicht cool und warum verbraucht das überhaupt Energie? Und das ist, glaube ich, ein weiterer Kritikpunkt oder ein möglicher Ansatzpunkt für Kritik, dass man einfach sagt, ich finde Bitcoin sinnlos. Ist auch meiner Meinung nach völlig legitim. Aber was mir ein wenig fehlt in diesem Zugang, weil oft zum Beispiel in Medien darüber geschrieben wird und dann ist die Conclusion, okay, ja, aber wir brauchen Bitcoin eigentlich gar nicht und das macht ja gar keinen Sinn. Da muss man eben dazu sagen, was ist dann die Alternative? Weil die Alternative ist, dass du keinen Fluchtweg unter Anführungszeichen hast in eine dezentrale Währung, die nicht entwertet werden kann, wo es keine Geldentwertung geben kann. Und zum Beispiel Yannis Varoufakis, der ehemalige griechische Finanzminister, der sagt zum Beispiel ganz offen, ich finde die CBDC in China cool und ich will das. Ich will Banken entmachten, ich will Fintechs entmachten mit einer total zentralisierten, vom Staat kontrollierten Digitalwährung. Und ich finde, wenn man Bitcoin kritisieren will und das denkt zum Beispiel, dann ist das total legitim. Das ist seine Meinung. Die teile ich zwar nicht, seine Meinung, aber das ist seine Meinung. Und das würde ich mir auch wünschen, wenn zum Beispiel Journalisten und Journalistinnen darüber schreiben und eben sagen, hey, ich finde Bitcoin aus ideologischen oder aus persönlichen Gründen nicht super, dann muss man eben auch dazu sagen, was die Alternative ist. Weil die Alternative ist totale Kontrolle vom Staat, wenn es in die Richtung von China geht. Hoffen wir mal nicht, dass es in Europa in die Richtung geht. aber könnte theoretisch so sein. Und Bitcoin ist da eben eine Alternative. Und das verstehen, glaube ich, auch manchmal Kritiker nicht ganz, was der Sinn eigentlich von Bitcoin ist. Weil, wie gesagt, wie wir schon am Anfang darüber gesprochen haben, viele sehen es einfach als Spekulationsobjekt, wo man schaut, wie geht der Preis rauf und runter, und wenn er oben ist, verkaufe ich, wenn er unten ist, kaufe ich. Aber ich glaube, für Bitcoin-Fans, die regelmäßig kaufen, die langfristig kaufen, für die ist es dann noch attraktiver, wenn der Preis unten ist, dann erhöhen sie den Sparplan, dann kaufen sie noch mehr. Also das ist, glaube ich, so ein Denkfehler, den auch viele nicht checken. Und da gibt es eben auch dieses OneBTC equals OneBTC-Meme, das ein nettes Meme ist, aber im Endeffekt genau darum geht es. Also wenn ich Bitcoin kaufe, dann verlasse ich das jetzige System und gehe ins Bitcoin-System rein. Und das ist mir komplett egal eigentlich, wie hoch der Preis von Bitcoin ist. Weil mir geht es darum, dass ich möglichst viele Bitcoin kaufen kann. Und die 0,3 Bitcoin, die ich dann gekauft habe, die kann auch keine weniger wert machen im Bitcoin-Netzwerk selber. Natürlich kann der Preis von Bitcoin in Dollar oder Euro oder was auch immer schwanken, aber im Bitcoin-Netzwerk selber sind die 0,3 Bitcoin immer in Relation zu den theoretisch 21 Millionen Bitcoin. Und ich glaube, das ist auch so ein Denkfehler, der oft nicht mitbedacht wird.
Ja, eigentlich musst du dir überlegen, dass du mit einer gewissen Anzahl an Bitcoin, die du ja immer höher machen willst, hast du immer dann einen größeren Teil des Gesamtnetzwerks, und das ist halt begrenzt auf diese 21 Millionen. Und wenn das Netzwerk an sich steigt, oder wächst, weil man halt eben die Annahme hat, dass mehr Menschen von diesem Fiat-System aussteigen wollen und dieses Bitcoin-System, dann spielt es eben gar keine Rolle, was der Preis ist. Oder je tiefer der Preis ist in US-Dollar, desto mehr kannst du gleichzeitig mit deinem gleichen Betrag an diesem Netzwerk, also den größeren Anteil des Netzwerks, kannst du kaufen eigentlich. Und das ist ja super eigentlich. Also deshalb, das sehen wir auch bei der App, bei Relay, dass wir jetzt letzten Monat hatten wir einen super Monat, weil der Preis halt runterging und ganz viele Leute kaufen wollten. Viele haben das halt schon verstanden, aber ich glaube, gerade die Journalisten, die du ansprichst, die dann so oberflächlich darüber schreiben, die haben das nicht verstanden. Und das ist, man kann da auch niemanden blamen dafür. Ich meine, das ist nicht ihr Problem in dem Sinn. Es ist eigentlich systemisch gar nicht möglich für Journalisten, die ja grundsätzlich eigentlich Allrounder sind, die nicht Spezialisten sind, sondern die sich halt breiten, ganz viel verschiedenen Themen annehmen müssen. Ich meine, die können sich gar nicht so in der Tiefe mit Bitcoin beschäftigen, wie jetzt du und ich. Wir sind schon seit Jahren jeden Tag denken und lesen und schreiben wir über Bitcoin, und haben es dann nach ein paar Jahren verstanden. Aber dass diese Journalisten das nicht verstehen, ist komplett normal. Und das ist halt der Grund, warum halt so viel Scheiß auch in den Medien steht über Bitcoin. Gerade eben mit diesem Energiethema, das du auch angesprochen hast. Dort dazu hätte ich noch zwei spannende Fragen, oder die mich in der letzten Zeit beschäftigen. Eben so, einerseits hast du eine geile Metapher gebracht, oder Metapher, einen guten Vergleich, dass eben Bitcoin so viel Energie verwendet wie Wäschetrockner in den USA. Das ist mega krass eigentlich. Finde ich immer spannend, eben das macht es auch einfacher, den Leuten, den Newcomers verständlich zu machen, wie viel oder eben wie wenig eigentlich Bitcoin an Energie verbraucht. Ich benutze immer das Beispiel von YouTube. Also YouTube benutzt eigentlich zweimal doppelt so viel Energie wie Bitcoin weltweit. Und da kann man sich eben auch drüber streiten, ob all diese Katzenvideos, also ich meine, es gibt ganz gute, hilfreiche Inhalte auf YouTube, aber es gibt auch mega viel Mist, halt eben diese Katzenvideos, wie viel Wert das die haben, legitimiert das eben doppelte Energieverbrauch von Bitcoin, kann man sich streiten. Oder eben auch Weihnachtsbeleuchtung in den USA ist, glaube ich, auch sowas, das mehr Energie benötigt als Bitcoin jedes Jahr. Kennst du da noch andere gute Vergleiche?
Ja, ich habe im Buch ein paar Vergleiche drin. Ich glaube, so Datencenter, Google, Microsoft, also generell Streaming und ja, auch die Goldindustrie zum Beispiel. Wenn man nur den Stromverbrauch der Goldindustrie sich anschaut, verbraucht die Goldindustrie auch mehr. Außerdem die Hashrate ist ja immer flexibel. Also diese Hashrate-Annahmen sind ja immer auch nur eine Momentaufnahme. Jetzt ist es wieder ein wenig gesunken aktuell, weil der Preis runtergegangen ist und die Difficulty ein wenig runtergeht. Das ist, glaube ich, auch ja, da gibt es diese eine Zahl, diese, keine Ahnung, 100 Gigawattstunden oder so, und das ist dann der Bitcoin-Verbrauch. Die Kritiker nehmen dann meistens die obere den oberen Level vom Verbrauch und die Bitcoin-Befürworter den unteren Level, und das ist dann auch nicht hundertprozentig seriös, wenn dann drüber geschrieben wird, ja, das ist jetzt wieder gestiegen und das ist jetzt zu groß. Aber grundsätzlich glaube ich, dass es eher ein positiver Faktor ist, weil es ja zeigt, es gibt mehr Nachfrage. Die Miner regulieren sich ja dahingehend auch selber. Also, wenn der Preis raufgeht, geht die Hashrate drauf, das Netzwerk wird sicherer. Und wie es jetzt zum Beispiel ist, gehen die Miner pleite und schalten ab und das reguliert sich dann wieder von selber und die Difficulty geht dann wieder runter. Also, ja, aber da gibt es viele Beispiele, aber ich bin ganz bei dir, dass es eben, es ist irgendwie absurd, dass wir uns so auf den Energieverbrauch versteifen. Auf der einen Seite ist es verständlich, auf der anderen Seite könnten wir jetzt über alle möglichen Themen reden. Wir könnten jetzt über Kühlschränke reden, wir könnten über Klimaanlagen reden zum Beispiel. Ich habe in meiner Wohnung in Wien eine Klimaanlage, weil es in der Wohnung schon vorinstalliert war. Und da könnte man ja auch erst fragen, ja, warum braucht man in Wien eine Klimaanlage, wo es im Jahr vielleicht dreimal heiß ist, wo, dass ich sie einschalten müsste, theoretisch. Also da könnte man jetzt über jedes Thema reden. Warum gibt es Videospielkonsolen? Warum haben wir riesige 70 Zoll OLED-TVs? Und ich glaube, das ist auch so eine, die geht auch am eigentlichen Punkt vorbei, die Diskussion, meiner Meinung nach. Weil jetzt vor allem mit Ukraine-Invasion von Russland, bla bla bla, und den ganzen Energie-Shortages, es geht ja eigentlich gar nicht darum, dass wir jetzt schauen, wo können wir Energie sparen. Es geht eher darum, wie können wir Energie erzeugen. Also es ist ja eine unsinnige Diskussion eigentlich, die weltweit geführt wird, weil es eigentlich darum geht, wie können wir dafür sorgen, dass wir erstens mal energieautark werden in Europa und nicht abhängig sind von irgendwelchen Diktaturen oder Autokratien, die uns hoffentlich unsere Energie liefern. Und andererseits geht es eben darum, dass wir die Energie auch grüner machen und erneuerbarer machen auf längere Sicht. Also ich glaube, das geht eben an der Diskussion komplett vorbei, dass es eigentlich darum geht. Und wenn es jetzt darum geht, wie schon vorhin besprochen, dass man zum Beispiel Windkraftwerke zusätzlich monetarisiert, wenn es nicht ins System eingespeist werden kann, oder dass man so Stranded Energy abgreifen kann. Da kann ja Bitcoin einen positiven Beitrag leisten. Aber ich glaube, da gibt es weiterhin emotionale Diskussionen drüber. Und ich glaube, da gibt es diese Pro- und Contra-Diskussionen. Das ist auch gut so, glaube ich. Also da merkt man ja auch, dass Bitcoin, dass irgendwas ist bei Bitcoin, wenn es so emotional ist, die Diskussion. Wenn es einerseits so vehemente Kritik gibt, andererseits aber auch so glühende Befürworter gibt, dann merkt man, okay, da ist irgendwas. Es war ja auch beim Internet so, wenn wir da zurückgehen, dass in den 90ern gesagt wurde, in 5 Jahren faxen wir wieder. Und das ist jetzt so ein Hype und den brauchen wir gar nicht überschätzen. Und jede Firma, die da jetzt viel investiert ins Internet, die verbrennt sich die Finger. Und als dann die Dotcom-Bubble war, da haben alle gesagt, okay, jetzt ist die Bestätigung da, das Internet war Bullshit und das war ein Hype und jetzt ist es vorbei. Und bei Bitcoin haben wir das zwar eh alle 3 bis 4 Jahre, aber trotzdem, es kommt immer wieder. Und jetzt hast du wieder die Artikel mit, ja, es ist vorbei und bald ist es over und jeder, der da rein investiert hat, der ist doof und alle Firmen, die da irgendwie sich daran beteiligt haben, die haben auch einen Fehler gemacht. Und im Endeffekt, in 4 Jahren gibt es wieder die gleiche Diskussion wahrscheinlich. Also das zeigt ja auch irgendwie, okay, da muss irgendwas sein, wenn das Ding immer wieder so funktioniert und immer wieder diese gleichen Debatten aufkommen. Da muss irgendwas sein, da ist irgendwas Größeres am Wachsen quasi.
Absolut eben. Jede neue Technologie entsteht und wächst ja dann auch mega in den Blasen, weil der Mensch halt von Natur aus überschätzt, was kurzfristig möglich ist mit einer Technologie und unterschätzt, was langfristig möglich ist. Deshalb gibt es diese Hype-Phasen, wo jeder plötzlich dann denkt, oh, ich muss da auch investieren, ich muss da mein Geld rein. Und dann mega die Hypes, wie wir zum Beispiel 2017 gesehen haben und auch letztens wieder, letztes Jahr oder Anfang dieses Jahr, wann war das, als Bitcoin irgendwie 65.000, 66.000 Preis oder was
Ja,
ist?
Ende 2021, Anfang dieses Jahres,
Ja,
ja.
genau. Und deshalb haben wir diese Hype-Cycles dann auch, weil die Leute kurzfristig denken, wow, das wird die Welt verändern, ich muss da dabei sein. Und andererseits haben wir dann eben auch lange Tiefphasen, wo man zwar eigentlich mega viel Potenzial sieht, wie wir ja jetzt sehen, auch an On-Chain-Metrics und so sehen wir ja, dass da sehr viel Potenzial da ist und eben auch immer mehr Leute interessiert sind, und immer mehr Use Cases gebaut werden und trotzdem sinkt der Preis und bleibt der Preis eigentlich an einem sehr tiefen Niveau. Ja, das ist halt spannend. Ein Thema, das wir vorhin noch kurz angetönt haben, dieses Flaring, oder wie hast du das genannt? Das habe ich auch. Es gab da diesen Bloomberg-Artikel und du bist ja sehr, sehr belesen in diesem Bereich. Das wollte ich dich noch fragen, was du da so siehst in diesem Bereich. Ich meine, da potenziell könnte man damit ja das ganze Energieverbrauch-Narrativ von Bitcoin total umdrehen. Und Bitcoin hat ja, das war auch in diesem Artikel eben das Thema, Bitcoin hat ja eigentlich sogar das Potenzial, nicht nur Carbon Neutral, sondern sogar Carbon Negative zu werden. Kannst du da in ein paar Worten erklären, was das heißt, also was sie genau machen mit diesem Gas verbrennen und dann in Bitcoin Mining investieren und was das für Möglichkeiten bietet?
Ja, also bei dem Flaring geht es darum, dass wo Öl gefördert wird, gibt es meistens auch Gasaustritt. Und in den USA ist das auch sehr oft so, dass eben Gas gefrackt wird. Ist super umstritten in Europa. In den USA wird das im großen Stil gemacht. Und dort tritt dann Methangas aus, soviel ich weiß. Und das ist es so, dass manchmal eben, wo zum Beispiel Öl gefördert wird und Methangas austritt, dass das Gas nicht abgeleitet werden kann und dass keine Pipeline dort gebaut ist. Normalerweise wird es verbrannt, das gibt dann so riesige Flammen und ist super schädlich. Und in den USA ist es jetzt so, dass es einige Firmen gibt und mittlerweile sogar schon Erdölkonzerne, ExxonMobil zum Beispiel oder Shell, habe ich auch letztens gelesen, die machen jetzt auch schon Sachen mit Bitcoin Mining, die dann eben so Elektrogeneratoren installieren, die mit dem Gas eben Elektrizität erzeugen und dort dann so Container aufgebaut werden mit Bitcoin-Minern drinnen, weil es eben besser ist, dass sie es so verwenden, als einfach abbrennen lassen. Und das ist so der Hintergrund. Aber prinzipiell, was ganz spannend ist, glaube ich, und was auch irgendwie unterschätzt wird, also manchmal fragen mich Leute so, was ist die, oder hast du eh auch schon gefragt, was ist so die wichtigste Trajectory in 10 Jahren, wo geht Bitcoin hin? Und ich glaube, dass Bitcoin Mining immer noch so eine Industrie ist oder so ein Zweig ist, den Leute unterschätzen. Ich glaube, dass da viel, viel mehr drin ist. Also wenn du schaust, zum Beispiel Chiphersteller, die schon explizit für Bitcoin ASICs Chips herstellen. Intel zum Beispiel ist jetzt auch eingestiegen. Oder zum Beispiel eben Shell, die jetzt so flüssig Kühlungen machen für Bitcoin Mining Hardware. Oder eben ExxonMobil, die Mining Hardware bei Flaring installieren. Also da kann man jetzt auch wieder sagen, okay, ist Erdölkonzerne böse, bla bla bla. Aber trotzdem merkt man einfach, die großen Player, die großen Firmen wie eben Intel, wie eben Shell, merken auch, okay, da gibt es was, da kann man was machen. Das ist ein neuer Industriezweig. Das wird noch größer werden in Zukunft. Und ich glaube, das unterschätzen eben viele Leute auch, wie stark sich dieser Bitcoin-Mining-Sektor aktuell im Hintergrund professionalisiert und immer größer wird.
Ja, super spannender Bereich. Auch eine ähnliche Innovation, von der ich gelesen habe, ist diese Bitcoin-Heizer oder Heizungen. Also da gibt es irgendwie so mobile Heizungen, die du in deine Wohnung irgendwie ein pro Zimmer kannst du sie hinstellen und der macht einfach Mining. Also es ist ein Mining-Rig eigentlich, einfach schön verpackt, sieht aus wie so eine moderne, geile Heizung und die heizt dann deine Wohnräume, indem es Bitcoin-Mining betreibt. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Strom die benutzen, aber angeblich kannst du netto 3 bis 4 € aktuell am Tag in Bitcoin verdienen da. Und wenn du es, ich meine, am Schluss als Individualperson ist es einfach quasi gratis Heizung plus noch ein kleines Sackgeld, das du kriegst in Bitcoin. Aber für große Firmen kann das, je nachdem, ich meine, wenn du ganze Fabriken damit heizen kannst, dann in irgendwelchen nordischen Ländern, dann machst du ja eigentlich ein Vermögen nebenbei. Du hast gratis Heizung und nebenbei machst du noch ein Vermögen in Bitcoin. Und es sind all so Innovationen, die der breiten Masse überhaupt nicht bekannt sind, aber eben ganz also so Nebenprodukte von Bitcoin, die einfach entstehen, weil Bitcoin es ermöglicht, durch Energie eigentlich umzuwandeln in Geld. Das ist eigentlich mega ein geiles Konzept.
Ja, das ist auch spannend, wenn du dir anschaust, dass eben oft gesagt wird, keine Ahnung, irgendeine Blockchain XY ist viel innovativer und schneller und besser und macht mehr Sachen als Bitcoin. Aber die ganzen Bitcoin-Sachen, die wirklich super spannend sind, das sind alles Sachen, die in der echten Welt passieren. Also die wirklich mit Energieproduktion zusammenhängen, die zusammenhängen mit, wie kann ich in der echten Welt schnell irgendwas bezahlen, zum Beispiel mit Lightning. Oder wie kann ich meine Wohnung heizen und gleichzeitig Bitcoin minen dabei? Also wenn das nicht spannend ist, dann weiß ich auch nicht, was spannend ist. Also weißt du, ich meine, also da wirken die anderen Sachen, die da im Crypto-Space passieren, oft so, ja, das ist jetzt irgendwie noch komplexeres Yield-Farming, das im Endeffekt eh irgendwie Ponzi ist und was weiß ich. Und das ist dann das Spannende. Also keine Ahnung, ist checke ich nicht ganz, ehrlich
Ja.
gesagt.
Das
Also, ja.
Spannendste ist halt einfach Bitcoin, weil es Geld ist. Es ist Sound Money. Es ist Geld, das jetzt wirklich funktioniert, wo man nicht abhängig ist von Banken und Regierungen und dass man aus Energie, dass eigentlich jeder von uns aus Energie herstellen kann und dass es einfach total fair ist und total transparent ist. Und was man da auf diesem neuen Geldsystem dann alles aufbauen kann, ist mindblowing. Es ist fast endlos, glaube ich. Ja. Wo kann man mehr über dich lernen und auch wo kann man das Buch kaufen vor allem? Das ist natürlich das Wichtigste.
Das Buch gibt es überall im Grunde, also einfach nur Bitcoin, 100 Seiten googeln, auf Amazon, in Österreich bei Thalia, das ist so ein Buchhand, so eine Buchhandlung, gibt es in allen möglichen Buchhandlungen. Ich habe es letztens auch wirklich im stationären Buchhandel zum ersten Mal gesehen und dort liegen gesehen, das war ganz cool.
So sieht das
Und
aus ungefähr. Hä? Sieht man das? Das
ja,
habe ich
genau, es ist.
natürlich, das noch mit einer Widmung von dir, habe ich in Berlin erhalten. Vielen, vielen Dank. Es ist da wirklich mega kurz und auch mega, also ich habe nur kurz reingeschaut, mega easy to read auch. Hä? Also wirklich großer Text, nicht zu viel Text, eben diese 100 Seiten, das hast du wahrscheinlich sehr schnell gelesen. Ich hätte das wahrscheinlich im Flugzeug von Berlin nach Zürich lesen können. Ich war einfach zu faul, aber ich mache das noch. Aber es ist auf alle Fälle mega cool und sehr zu empfehlen, weil ich eben weiß, wie lange und intensiv du dich schon mit Bitcoin beschäftigst. Definitiv zu empfehlen, das sich irgendwo zu kaufen, ist wahrscheinlich auch nicht teuer. Wie teuer ist es?
Das Buch als gedruckte Version kostet 10 Euro und ich glaube E-Book so 6,50, also ist noch günstiger.
Easy. Super cool. Und letzte Frage, die natürlich obligatorisch ist, das weißt du, dass die kommt, weil du immer die Podcasts bearbeitest. Wie viel an deinem Gesamtvermögen liegt in Bitcoin?
Ich glaube so 25%, würde ich mal sagen.
Aha.
Ich weiß nicht, ob
Doch.
das jetzt enttäuschend ist, aber.
Nein, nein, nein. Wir kriegen ja alles zwischen 1 und 99%.
Ja, ich bin kein 90%, 99% Typ, aber schon. Und ich habe jetzt auch, wie gesagt, ich bin auch so ein Sparplan-Bitcoin-Mensch. Also ich kaufe sehr selten, ich habe sehr selten das Bedürfnis, dass ich jetzt sage, okay, ich kaufe jetzt Bitcoin. Da hat es schon Fälle gegeben, aber es ist eher selten. Und ich mache einfach Sparplan und sehe das langfristig über Jahre hinweg, Jahrzehnte im Idealfall.
Ich auch, ich auch. Dann haben wir den richtigen Arbeitgeber, wir beide.
Genau.
Alright, guys. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und auch dir, Raphael, vielen Dank, warst du da im virtuellen Studio. Hat mir mega Spaß gemacht und viel Erfolg bei deinem Buch und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit. Bis bald, macht's gut, ciao zusammen.
Danke, ciao.